Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
In dieser Hitzewoche treffen wir uns, trotzdem bekleidet, möchte ich jetzt hier sagen, in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio von Reise von Neun. An meiner Seite ist der Chefredakteur von Reise von Neun, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
Lasst uns doch lieber gleich zum Thema kommen, das vor allem wichtig und elementar ist, das Thema der Woche.
Ja, diesmal geht es um Geschäftsreisen und der Geschäftsreisedienstleister SAP Concur hat da gerade eine aktuelle Studie veröffentlicht, die unter mehreren tausend Travel-Managern und Geschäftsreisenden weltweit vorgenommen worden ist. Und ich habe mich mit Götz Reinhardt, der für das Europageschäft des Anbieters zuständig ist, darüber unterhalten, welche Schlussfolgerungen denn aus dieser Studie zu ziehen sind.
Und was er dazu gesagt hat, hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo, Herr Reinhardt.
Hallo, Herr Schmicke. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ihr Unternehmen SAP Concur hat ja gerade eine aktuelle Version des Global Business Travel Surveys, also einer großen Befragung unter Geschäftsreisenden und Travel Managern durchgeführt. Und eigentlich sind wir ja gar nicht so nachrichtlich aufgestellt in unserem Podcast, aber bringen Sie uns doch mal so ein bisschen auf die Strecke. Was sind denn die zentralen Ergebnisse dieses Surveys aus Ihrer Sicht?
Was uns wahrscheinlich alle gar nicht so überrascht ist, dass die Anzahl der Dienstreisen und das, was die Dienstreisenden wollen, nämlich wieder reisen, tatsächlich angestiegen ist. Und das nicht nur minimal, sondern wirklich im zweistelligen Prozentbereich. Also an der Stelle muss man einfach sagen, vor allem in Deutschland ist da in der Vergangenheit ein bisschen hinterhergehinkt worden gegenüber der globalen Reisetätigkeit. Und das ist jetzt tatsächlich durch den Survey auch nochmal, ist übrigens der fünfte mittlerweile in Folge, den wir dort reporten. Und das ist da in diese Richtung auch tatsächlich jetzt erhöht, und zwar um 20% gegenüber dem Vorjahr in 2022 und auf circa über 70% gestiegen. Das heißt also, man nimmt einen höheren Wunsch an, wieder Geschäftsreisen aufzunehmen, wahr. Und ich denke, das ist eigentlich auch nichts Überraschendes. Was allerdings sehr überraschend war für mich auch an der Stelle, waren zwei Dinge, nämlich zum einen, dass tatsächlich die Verbindung zwischen Geschäftsreisenden und ihrer Karrieresituation in den Vordergrund gestellt worden sind. Also dass wirklich Geschäftsreisende versuchen, mit ihrer Reise, auch wenn eine erfolgreiche Geschäftsreise da ist, auch wirklich zu sagen, damit sichere ich auch meine Karriereplanung und auch meine zukünftige Karriere ab. Das heißt, diese Verbindung ist doch nochmal deutlich in den Vordergrund gerückt. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass Menschen eben sagen, da hängt meine Karriere davon ab. Und ich möchte auch an der Stelle dann auch eine Geschäftsreise tätigen, wenn sie notwendig und wichtig ist, um den Geschäftserfolg und auch den persönlichen Erfolg zu sichern. Und der zweite Teil, den ich absolut spannend fand, war das Thema der Chancengleichheit. Es kam also sehr deutlich heraus in dieser Befragung, dass die demografischen Themen, aber auch sexuelle Orientierung oder auch, ich sage es mal, Aussehen oder der Gesundheitszustand immer noch Unterschiede darstellt und damit auch, sage ich mal, eine Geschäftsreise vielleicht nicht im gleichen Umfang getätigt werden kann, wie sie getätigt werden würde, wenn eben diese Urteile oder Bedingungen, Vorbedingungen nicht vorhanden wären. Und das fand ich extrem spannend, dass es also immer noch der Fall ist, dass wir hier Themen haben, die in die Richtung gehen. Ich habe noch zwei weitere Punkte, die ich gerne im Nachgang nochmal sagen würde, die auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind und auf die ich auch später gerne nochmal eingehen möchte. Das ist vor allem das Thema der Themen Reisen außerhalb der Richtlinien zu buchen, also sprich mehr Flexibilität zu haben. Das ist auch ein Punkt, der sehr stark herausgekommen ist. Und last but not least, ich glaube, das ist der fünfte wichtige Faktor, den wir identifiziert haben. Das ist das Thema der Daten- und Analysefähigkeit, die natürlich immer eine Basis darstellt für wann tätige ich eine Geschäftsreise, in welcher Art und Weise tätige ich eine Geschäftsreise und wie kann ich auch eine Entscheidung für die Geschäftsreise beeinflussen, wenn ich die richtigen Informationen zum Anfang einer Geschäftsreise oder sogar noch davor tatsächlich zur Verfügung habe.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht auf den ersten Punkt auch als erstes mal so ein bisschen eingehen und in die Tiefe gehen. Sie haben gesagt, dass sehr stark zum Ausdruck gekommen ist, dass die Befragten, also die Geschäftsreisenden selber, das Thema Geschäftsreisen sehr stark in Verbindung mit den Möglichkeiten ihrer Karriere bringen. Ja. Das ist ja nun bei manchen Jobs völlig selbsterklärend, würde ich aus der Außenperspektive mal sagen. Wenn du ein Verkäufer bist und irgendwo hinfliegst, um jemandem was zu verkaufen, dann hängt der Erfolg und die weitere Karriere natürlich nicht unwesentlich davon ab, dass das auch so funktioniert. Haben Sie den Eindruck, dass diese Verbindung zwischen Geschäftsreisen und persönlichen Karrierechancen heute von den Leuten stärker gesehen wird als noch vor einigen Jahren? Oder hat sich da vielleicht gar nicht so viel verändert?
Ich glaube sehr stark, dass man in der Zeit der Pandemie und jetzt auch natürlich durch die, sag ich mal, wirtschaftliche Entwicklung und auch die geopolitischen Herausforderungen wie Kriege und Problemfelder erkannt hat, dass die Zeit, in der man nicht gereist ist, wirklich zu einer, ja, einer Reduktion der persönlichen Beziehung geführt hat. Oder man wurde sogar austauschbar oder vergleichbar in vielen Bereichen. Und das Zweite, was ich wirklich wahrgenommen habe, auch jetzt in verschiedenen Bereichen, ist, dass die Geschäftsreisen, wie sie getätigt worden sind, wenn sie getätigt worden sind, natürlich durch viele Restriktionen durchlaufen oder gehen mussten, um überhaupt die Reise antreten zu können. Und diese Hemmnisse, die sind also heute noch vorhanden durch bestimmte Rahmenbedingungen, die wir einfach haben. Und was sehr stark im Moment auch herauskam, auch aus dieser Studie wieder, war, dass das Thema der internationalen Konflikte gerade bei den Travel-Management-Verantwortlichen sehr, sehr stark in den Fokus genommen wurde, wobei das jetzt wiederum für die Reisenden an sich gar nicht so stark ins Gewicht fiel. Und das fand ich auch eine spannende Diskrepanz zwischen der Sicht der Travel-Management-Verantwortlichen und der Reisenden an sich, die selbst eigentlich eine andere Sicht auf die Situation haben. Und deshalb würde ich also behaupten, die persönliche Beziehung, die Notwendigkeit der von Geschäftsreisen ist, glaube ich, durch die Pandemie noch deutlicher geworden. Und es gibt auch sicherlich jetzt einen gewissen Aufholbedarf, der wieder stattfinden muss, um tatsächlich auch diese Beziehungsebene wieder aufzubauen, die, sage ich mal, vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen gelitten hat.
Sie haben, gerade wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass die Travel Manager bzw. die Firmen heute tendenziell immer noch restriktiver mit dem Thema Geschäftsreisen umgehen als, sagen wir mal, 2019, um einen Referenzpunkt zu nehmen, der vor der Corona-Pandemie lag. Da fallen einem natürlich gleich so ein paar Punkte ein, an denen das liegen könnte. Das eine ist, dass die Preise ja auch in vielen Bereichen massiv gestiegen sind. Was heißt, aus Firmensicht, ne, damit sich eine Geschäftsreise lohnt, muss sie mehr einbringen, um die höheren Kosten zu rechtfertigen. Was auf der anderen Seite natürlich auch so einen Effekt bringen könnte, wie du musst vielleicht nicht 5-mal reisen, sondern nur 3-mal. Du kannst es vielleicht schaffen, mehr Termine enger zu takten und dann dasselbe Ergebnis hervorzubringen. Haben Sie noch andere Faktoren, von denen das Ihrer Meinung nach abhängt?
Ja, also ich glaube auch, dass nicht nur jetzt die höheren Kosten, sondern auf der anderen Seite natürlich auch Budgetrestriktionen, die vielleicht aus den höheren Kosten natürlich auch resultieren, aber die bei den Travel-Managern natürlich eine Veränderung der Reiserichtlinie oder auch eine, sag ich mal, Veränderung der Empfehlungen, die tatsächlich in der Vergangenheit vielleicht ganz anders gewählt worden sind, weil man vielleicht große Kontrakte hatte oder große Rahmenvereinbarungen, die heute einfach geändert werden aufgrund der Budgetrestriktionen, die vorhanden sind. Und das nehmen wir auch wahr, um Ihnen da vielleicht nochmal auch einen Fakt aus der Studie zu geben. Mehr als 40% der Travel Management Verantwortlichen sehen das Thema Budgetkürzungen als wirklich ein Fokusthema an. Okay. Und die Geschäftsreisenden an sich sehen es aber deutlich geringer, nämlich mit knapp über 20%. Und das zeigt eben diese Diskrepanz, die im Moment auch zwischen den Parteien vorhanden ist, um auch wirklich vernünftige Angebote schaffen zu können, braucht man da sehr, sehr intensive Datenanalysen und auch Rahmenbedingungen, die einem die Möglichkeit geben, durch Tools eine Analyse zu geben, welche Geschäftsreise kann ich wie auch verändern, um dann diesen Rahmenbedingungen, egal ob es jetzt Budget oder Flexibilität als vorrangigen Trend dann gerecht zu werden. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was wir viel, viel stärker wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden, dass dort Veränderungen stattfinden. Und wir sehen es auch noch in einem weiteren Teil, nämlich dass auch die Reisemittelanbieter immer stärker in eine Richtung gehen, Kosten zu reduzieren und damit natürlich auch versuchen, den Geschäftsreisenden oder die Geschäftsreisende an sich zu knüpfen und Direktbuchungen umsetzen möchten. Also das heißt, dass sie in der Lage sind, auch direkt auf der Seite der Reisemittelanbieter zu buchen, um dadurch vielleicht Kosten zu sparen auf der einen Seite, aber natürlich trotzdem in der Lage sind, die Rahmenbedingungen der Unternehmen, die vielleicht Rahmenverträge oder bestimmte Raten vereinbart haben, egal ob es jetzt bei Hotels oder Flüge oder von mir aus auch Bahn der Fall ist, dass die auch trotzdem noch zur Umsetzung gebracht werden. Und dafür braucht es natürlich Tools, die in der Lage sind, diese Informationen ins System zu bringen und wieder Analysewerkzeuge, die wieder auf der anderen Seite eben diese Möglichkeit geben, vor der Reise schon diese Entscheidung zu treffen.
Wie wichtig werten Sie denn in diesem Kontext das Thema Sicherheit? Also mein sehr subjektiver Eindruck ist, dass viele Unternehmen dieses Thema von Unternehmensseite heute deutlich höher aufhängen, als es noch vor Corona war. Während, ich glaube, Sie haben sich auch eben in der Richtung geäußert, bei den Reisenden häufig der Eindruck herrscht, naja, das ist jetzt vielleicht nicht das ganz große Thema, das uns bewegt.
Also ich glaube, es ist immer noch das zentrale Thema, vor allem auf der Seite der Reisenden. Denn es ist sogar so, da gibt es so drei Faktoren, die eine ganz große Rolle spielen bei Reisenden. Das ist einmal diese gesundheitliche und sicherheitsrelevante Geschäftsreise. Der zweite Punkt ist die Nachhaltigkeit einer Geschäftsreise, die sozusagen zu einem verminderten CO2-Ausstoß oder Carbon Footprint führt. Und das dritte ist natürlich das Ganze der Thematik Work-and-Life-Balance. Also man möchte natürlich nicht auf jegliche Form verzichten, nur weil man jetzt sozusagen eine Unternehmensrichtlinie umsetzt. Und was ich total spannend fand, war, dass das bei über 90% der Geschäftsreisenden sogar dazu geführt hätte, also in der Befragung, dass sie eine Reise abgelehnt hätten, wenn diese drei Faktoren nicht erfüllt worden wären. Und ich glaube, das zeigt, also bei über 90%, also von 10 Personen über 9, hätten sozusagen dann die Reise abgelehnt, wenn das nicht erfüllt ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message an alle Travel Management Verantwortlichen, dass diese drei Faktoren zukünftig eine viel wichtigere Rolle spielen, als sie vielleicht in der Vergangenheit gespielt haben.
Okay, Sie haben im zweiten Punkt erwähnt, dass viele Geschäftsreisende oder Menschen in Positionen, die grundsätzlich für Geschäftsreisen da sein könnten, sich gegenüber ihren Kolleginnen oder Kollegen in puncto Business Travel benachteiligt fühlen. Mhm. Können Sie das nochmal so ein bisschen ausführen, weil das erschließt sich einem vielleicht ja nicht so ganz spontan.
Wir können es ja nur annehmen. Also ich habe jetzt natürlich nicht die Details vor mir, aber es ist so natürlich, wenn die Situation, dass zum Beispiel eine demografische Situation vorliegt, also sprich, ich kann gar nicht in jedes Land reisen, so frei wie ich möchte, sondern brauche entweder ein Visa oder ich brauche eine zusätzliche Unterstützung von dem Travel-Management-Verantwortlichen, dass dadurch schon mal eine Restriktion passiert. Und dann ist das Zweite, dass natürlich auch nicht in jedem Land jegliche freie Reise möglich ist. Und das führt natürlich zu einer gewissen Restriktion in den Reisen und den Reisenden bis hin natürlich zu, ich sage es mal, anderen Rahmenbedingungen wie Geschlecht oder Hautfarbe oder sonstigen Dingen. Und das führt immer noch dazu, weil wir ja eine weltweite Befragung gemacht haben, dass es dort Einschränkungen gibt, die leider von vermutlich noch nicht allen Ländern oder auch den Verantwortlichen, die für die Geschäftsreise zuständig sind, in der gewissen Art und Weise so umgesetzt werden, wie sie vielleicht die Geschäftsreisenden erwarten.
War das denn hier auch in deutschen Unternehmen ein zentraler Punkt?
Also ich glaube, in Deutschland haben wir den großen Luxus, dass sowohl aufgrund unseres Reisepasses und aufgrund unserer sehr offenen Kultur natürlich hier eine ganz andere Rahmenbedingung herrscht. Ich kann nur sagen, das ist eher eine weltweite Thematik als eine rein deutsche.
Also die Pässe sind ja bekanntermaßen unterschiedlich viel wert. Ja, leider genau. Gottes, das ist wohl
immer noch auf der Welt.
Ja. Dritter Punkt, den ich auch spannend fand, den Sie eben erwähnt haben, war, dass viele Reisende sich wünschen würden, dass sie auch häufiger mal, ich sag's jetzt so, neben den Reiserichtlinien buchen dürften, wenn es denn Sinn ergäbe. Nun kann man ja argumentieren, Reiserichtlinien sind eigentlich nur dann sinnvoll und relevant, wenn sie auch eingehalten werden. Wie ist das denn konkret gemeint?
Den Eindruck, der in den letzten, ja, sage ich mal, fast schon Jahren entstanden ist, dass auf der einen Seite eine sehr, sehr großer Druck auf die Reisemittelanbieter entsteht und auch die Bindung zwischen dem Geschäftsreisenden und diesen Reisemittelanbietern oder auch, ich sage es mal, Hotels etc. Und daher wird sozusagen die persönliche und direkte Verbindung sehr stark in den Vordergrund gestellt und sogar durch Rabatte und spezielle Kontingente auch gefördert. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass natürlich eine Flexibilität dadurch, dass bestimmte Reisen oder bestimmte, sage ich mal, Routen auch in einer nur direkten Verbindung oder ich sage es mal Low-Cost-Carrier nur in einer direkten Verbindung angeboten werden, dass das natürlich Einfluss auf die Entscheidung der Geschäftsreisenden sehr stark nimmt und damit natürlich auch die Situation darstellt, dass jemand, wenn er sozusagen in der Policy bucht und jetzt sich bei Google oder bei einem anderen Direktanbieter einfach mal die gleiche Reise dann widerspiegelt, sich unterschiedliche Kosten oder unterschiedliche Routen oder unterschiedliche Rahmenbedingungen ergeben. Und das ist natürlich erstmal für den Geschäftsreisenden ein Aha-Effekt und führt dazu, dass sich Fragezeichen entwickeln. Und dann kommen sehr häufig die Fragen, ja, aber warum ist das so? Warum kann ich jetzt da günstiger buchen oder anders buchen als das, was mir das Unternehmen mit den entsprechenden Rahmenbedingungen anbietet? Und da muss man natürlich dazu sehen, dass es auch innerhalb einer solchen Unternehmung, die, sag ich mal, auch Rahmenverträge haben, Kosten ergeben, die oder auch Rückvergütungen ergeben, die vielleicht den Geschäftsreisenden gar nicht betreffen. Also ich nenne jetzt mal Credit Card Cashback oder auch entsprechende eben Hotelvereinbarungen als Rahmenbedingungen, die dann wieder eine Rückvergütung an das Unternehmen geben, die den einzelnen Reisenden oder die Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter gar nicht betreffen oder mitbekommt. Und das führt natürlich erstmal zu einer Unsicherheit, zu einer Intransparenz. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe der Geschäftsreiseverantwortlichen, hier mehr Hilfestellung, mehr Information, mehr Transparenz zu schaffen und vielleicht auch Feedback einzuholen in der Zukunft, um, sage ich mal, auf der einen Seite das Wohlbefinden zu unterstützen, das ich vorher angesprochen habe, aber auch die Nachhaltigkeitsinformation und natürlich Kosten- und Produktivitätsgesichtspunkte mit in eine solche Diskussion einzubeziehen.
Heißt also, dass viele Reisende jetzt gar nicht einfach nur sagen, naja, ich würde lieber 5 Sterne absteigen als in einem 4-Sterne-Hotel, sondern dass es tatsächlich darum geht, dass sie an vielen Punkten sehen, naja, wenn mir meine Richtlinien vorschreiben, wenn du reist, dann auf jeden Fall bei der Kette X oder Y absteigen, ist in vielen Fällen Unsinn.
Ja, ich glaube, dass es viel weiter geht. Also die Geschäftsreisenden sind heute ja sehr, sehr gut informiert, auch über die, sag ich mal, Consumer-Apps, die es an der Stelle gibt und haben eine sehr, sehr gute Wahrnehmung von dem, was Sie eigentlich gerne auf einer Geschäftsreise A erleben wollen und auch buchen wollen. Und ich gebe jetzt Ihnen einfach ein ganz konkretes Beispiel. Wenn Sie heute also eine Geschäftsreise tätigen, dann ist es oft so, dass die erste Frage dahin geht bei Geschäftsreisenden, ja, wie kann ich denn, bevor ich überhaupt eine Geschäftsreiseentscheidung treffe, feststellen, ob diese Geschäftsreise nachhaltiger als eine andere Geschäftsreise, die ich dann tätigen könnte, im gleichen Zeitraum und der gleichen Rahmenbedingungen ist. Also alleine diese Frage stellen, also gibt mir das ausgewiesene Hotel eine Information über den Carbon Footprint versus Preis und so weiter, auch tatsächlich vor Geschäftsreisebeginn zurück als Information. Und nicht nur, sage ich mal, den verhandelten Preis als Information im System. Und das ist ein Beispiel, das ich immer wieder höre, wo Kunden von uns oder auch Interessenten wirklich sagen, ich habe noch gar nicht diese Information zum Beginn einer Reise, sondern möglicherweise erst nach der Abwicklung einer Reise. Und das geht ja weiter. Ich meine, wie komme ich denn überhaupt zu meinem Hotel? Also nehme ich da den Reisemittelanbieter Auto oder Zug oder Flug? Jetzt wird wahrscheinlich jeder sagen, natürlich ist da ein Unterschied zwischen Flug und Zug. Ja, richtig. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel an der Stelle, was mir jetzt auch letztens passiert ist. Ich wollte selber an die Geschäftsstelle in Eschborn gehen und ich habe bewusst entschieden, ich fahre mit dem Zug, weil weniger CO2 als das Auto oder ausstößt. Und aus dem Grunde habe ich mich dann door-to-door von öffentlichen Verkehrsmitteln bis nach Eschborn mit der S-Bahn dann entschieden. Als ich dann dort angekommen bin, wunderbar, alles hat super geklappt, war auch wirklich, sage ich mal, von der Länge der Geschäftsreise nur eine halbe Stunde Unterschied zu einer Autofahrt. Aber auf der Rückreise habe ich dann erfahren, Zugausfall, Wechsel, ich habe Verbindungsprobleme gehabt. Ich habe fast die doppelte Zeit gebraucht, um wieder zurück von der Geschäftsstelle an meinen Heimatstandort zu kommen, versus einem Auto. Und jetzt kommt das Thema der Produktivität wieder in die Diskussion. Klar. Das heißt, auch das zu vermitteln, ich habe in der Zeit, und das ist ja das Positive, nicht nur weniger CO2 ausgestoßen, sondern ich war unter Umständen auch deutlich produktiver, als wenn ich mit dem Auto gefahren wäre, weil ich eben während der Zugfahrt letztendlich arbeiten konnte.
Richtig.
Jetzt hoffe ich nicht, dass jeder Verspätungen in Kauf nehmen muss, um mehr zu arbeiten, aber man muss das immer in diesen Kontext sehen. Und wenn ich dann die Kosten auch dann wieder in das Verhältnis setze, dann war diese Zugfahrt wahrscheinlich wenn man die Bahncard entsprechend hat, wahrscheinlich auch noch kostengünstiger als jede Autofahrt, die wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass ich irgendwie mal tanken hätte müssen oder laden oder was auch immer dann für ein Gefährt genutzt wird. Also das wollte ich einfach nochmal rüberbringen, dass es nicht nur um die Thematik geht, der einzelnen Rahmenvereinbarung, sondern auch die individuelle Situation. Also ich habe bewusst diese Entscheidung so getroffen und das ist ja eine individuelle geschäftsreisende Situation. Ja? Und das muss flexibel möglich sein.
Das leuchtet ein. Als vierten Punkt hatten Sie noch die Datenanalyse. Da kann sich vielleicht nicht jeder sofort was drunter vorstellen, worum es da genau gehen soll. Bringen Sie uns doch mal auf den Stand.
Ich bin absoluter Überzeugung, und das zeigt auch immer wieder jede Befragung, dass dadurch, dass eben die Datentransparenz, und zwar sowohl vor als auch während und nach der Reise, zur Verfügung stehen muss, um dann auch wieder intelligente Entscheidungen treffen zu können, dass das ein zentraler Bestandteil eines Geschäftsreisemanagements ist. Und das Interessante war, dass sowohl die Geschäftsreisenden als auch das Travel Management, die Travel Management Verantwortlichen, beide diese Datentransparenz als einen wichtigen Faktor gesehen haben. Sogar die Travel Management Verantwortlichen mit zu 100%, also der Befragten, haben das als einen ganz wichtigen Faktor bei sich gesehen. Und das zeigt, dass diese Tools notwendig werden und eingeführt werden müssen, damit zukünftig auch noch flexiblere und intelligente Entscheidungen getroffen werden, weil wir sehen ja auch noch Trends. Wir sehen Trends, die gehen in eine Richtung, wo Menschen, die auf einer Geschäftsreise sind, das vielleicht verbinden möchten mit ihrem Urlaub oder wo sie sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Business-Trip, aber ich würde mir gern auch noch mal 2-3 Tage die Stadt anschauen. Wie ist das möglich? Wie kann das ein Tool abbilden? Wo kann ich die Trennung machen? Wie wird es steuerlich behandelt? All diese Fragestellungen gehen ja nur, wenn das heutzutage im Unternehmen umgesetzt ist. Und diese Trends nehmen wir wahr.
Da haben wir ja insgesamt eine ziemlich große Gemengelage. Ne? Auf der einen Seite sind da die Unternehmen, die ja je nach Branche vor wirtschaftlich etwas unsicheren Zeiten stehen. Da wird man natürlich dann auch gerne vorsichtig, sagt hier, Thema Sparen steht ganz im Vordergrund, hatten Sie ja auch vorhin gesagt. Dann haben wir die Reisenden, die sowohl gerne angenehmer als auch effizienter, als auch in vielen Fällen offenbar häufiger unterwegs sein wollen. Dann gibt es noch den dritten Punkt, das ist der Fachkräftemangel. Also ich muss mich bei meinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als Arbeitgeber auch möglichst beliebt machen, um eine Chance zu haben, dass die mir auch ein bisschen erhalten bleiben. Genau. Wie groß ist denn Ihre Zuversicht, dass sich in diesem Kontext in nächster Zeit, und dazu soll ja unter anderem Ihre Studie auch dienen, etwas bewegt?
Also Ich finde, Sie haben das hervorragend zusammengefasst. Es ist tatsächlich genau diese Gemengelage und ich habe eine ganz, ganz große Sympathie zu beiden Bereichen, also sowohl zu den Travel Management Verantwortlichen, die da vor einer riesigen Herausforderung stehen, und auf der anderen Seite aber auch natürlich auf den Geschäftsreisenden, die diese Forderungen haben und diese Flexibilität, die Produktivität und natürlich auch die Nachhaltigkeit sehen wollen, dass die im Unternehmen abgebildet sind mit den Trends, die ich genannt habe, die sich natürlich aktuell entwickeln. Und das geht nur, wenn man wirklich eine Interaktion mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fährt, Befragungen durchführt und wirklich die Rahmenbedingungen, die ja mit Preissteigerungen und reduzierten Budgets nicht wegzudiskutieren sind, sondern dass man das dann mit den entsprechend Beteiligten diskutiert und dafür dann auch eine Transparenz schafft und sagt, okay, das ist in unserem Rahmen möglich, trifft es die Erwartungshaltung, und ich glaube, diese Interaktion, die muss passieren, damit tatsächlich auch wieder eine Harmonisierung in der Befragung auch stattfindet oder in den Ergebnissen der Befragung stattfindet. Denn wenn diese Diskrepanz bleiben würde, dann würde man ja den Eindruck gewinnen, dass das Travel Management am Geschäftsreisenden vorbeigeht. Ja? Mhm. Und das darf nicht sein, das soll nicht sein, denn man hat eben auch die Aufgabe, Talente zu finden und Talente zu halten. Und das geht nur, wenn man langfristig Angebote schafft, wo die Generation, auch die nach uns kommt, ja, dass die auch wirklich attraktive Angebote bekommt, um ihre Anforderungen an ein offenes Geschäftsreisemanagement und an ein flexibles Geschäftsreisemanagement gesehen werden. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Zukunft. Und ja, das ist eine Herausforderung und ich bin auch absolut positiv gestimmt, dass wir das in den nächsten Jahren sehen werden und dass auch die Tools, die wir anbieten, auch wirklich umsetzen können.
Lieber Herr Reinhardt, vielen Dank für die spannenden Einblicke in ein Segment, das wir in diesem Podcast in der Tat noch nicht so oft beleuchtet haben.
Ich danke auch Ihnen für die Möglichkeit, hier das Gespräch zu führen, Herr Schmicke, und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Lieber Christian, das war der Talk der Woche. Und was hast du noch für eine Meldung für uns, wo du sagst, hey, darüber müssen wir sprechen oder ihr müsst euch das wenigstens mal angehört haben?
Ja, das ist ein Thema, bei dem sich wahrscheinlich der oder die eine oder andere zunächst fragen wird, was hat das denn mit Reisen zu tun? Und in der Tat hat es unmittelbar gar nichts mit Reisen zu tun. Es geht nämlich um einen Staubsauger. Also wir haben einen Staubsauger einer relativ bekannten Marke, der ohne Staubsaugerbeutel arbeitet. Und dieses Ding ist uns vor gut 2 Jahren dann schon mal kaputt gegangen. Die sind übrigens auch sehr, sehr teuer, muss man dazu sagen. Und nachdem das Gerät ja defekt war, haben wir gefragt, was sollen wir jetzt damit machen? Da war noch Garantie drauf. Wir haben es dann eingeschickt und es repariert, zurückerhalten. Dann ging die gesamte Garantiezeit wieder von vorne los. Und jetzt, letzte Woche, ist es uns wieder kaputt gegangen. Das heißt, es roch komisch, wenn man es eingeschaltet hat, was natürlich einen gewissen Alarm ausgelöst hat. Kurz den Kundendienst angerufen. Die haben gesagt, nicht wieder in die Steckdose stecken und sofort an uns schicken. Wir regeln das. Das haben die auch gemacht. Montags haben wir es hingeschickt Und am Freitag war es repariert, wieder da und die ganze Sache hat erneut keinen einzigen Cent gekostet.
Lieber Christian, aber was hat das jetzt mit der Branche zu tun?
Naja, ich habe mir überlegt, erstmal ist das ja eine Erfahrung, die man in der Reisebranche oder als Kunde der Reisebranche gar nicht so wahnsinnig häufig macht. Dass alles völlig reibungslos und professionell und ohne irgendwie größeren Aufwand läuft, wenn mal was schief geht. Und ich habe da drei Schlussfolgerungen draus gezogen, die sich, finde ich, unsere Branche auch mal ein bisschen anziehen kann. Die erste, du musst nicht den billigsten Artikel haben, wenn du irgendwas hast, was sich von anderen unterscheidet. Die zweite ist, du musst auch nicht fehlerfrei sein. Also, es darf schon mal was schief gehen und es geht ja auch ständig irgendetwas schief. Und dann kommt die dritte, das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn was schief geht, musst du damit professionell und kulant umgehen und damit wirst du erreichen, dass du nicht nur zufriedene Kunden hast, sondern auch Kunden hast, die dich am Ende weiterempfehlen.
Nicht schlecht, was ein Staubsauger alles mit dir anstellen kann, lieber Christian. Ja, aber so ist es eben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns weiterempfehlen und einfach natürlich jede Woche hören. Und klar, auch gerne uns mal ein Feedback zukommen lassen. Und vielleicht haben ja Sie auch ein Haushaltsgerät zu Hause, das Sie unglaublich inspiriert, wie Christian Staubsauger das geschafft hat. Dann können Sie uns natürlich auch gerne das schreiben. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Die Woche, der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevon9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.